Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Mathis Jungblut und wir sprechen, wie könnte es anders sein, über Corona und die Schulen. Steigende Inzidenzen überall, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, führen ja derzeit dazu, dass es an vielen Schulen im Land auch ohne politische Ansage kein Präsenzunterricht gibt, einfach weil zu viele in Quarantäne sind. In Brandenburg hat das jetzt zu Konsequenzen geführt, das gleich bei uns. Außerdem sprechen wir über MINT-Plus-Berufe, also welche, die man nicht unbedingt direkt mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik verbindet. Das alles in der nächsten halben Stunde hier bei Campus und Karriere. Willkommen dazu. Eine Sache, die hatten fast alle Politikerinnen und Politiker in diesem Sommer ja immer wieder betont, die Schulen, die sollten bei einer möglichen neuen Corona-Welle auf jeden Fall offen bleiben. Nicht nochmal sollten die Schülerinnen und Schüler von zu Hause lernen und zu den großen Leidtragenden der Pandemie gehören. Bis jetzt ist es in allen Bundesländern auch so geblieben, trotz steigender Inzidenzwerte an den Schulen und auch vor allem bei den unter 18-Jährigen. Heute kommt aber nach Sachsen das nächste Bundesland, das zumindest wieder einen kleinen Schritt Richtung Homeschooling macht. Brandenburgs Bildungsministerin Ernst hat heute Morgen im RBB das hier angekündigt.
Für den schulischen Bereich werden wir die Präsenzpflicht aufheben, sodass Eltern selber entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. Wir werden darüber hinaus die Weihnachtsferien 3 Tage vorziehen, sodass wir dann einen 14 Tage unterrichtsfreien Block haben und hoffen, dass auch so die Schulen einen Beitrag zur Kontaktreduzierung leisten können.
Kein Präsenzunterricht mehr, beziehungsweise keine Präsenzpflicht mehr, also an den Schulen in Brandenburg. Wir hatten ja gestern erst hier bei Campus und Karriere ein Interview mit einem besorgten Vater aus Brandenburg. Er hatte berichtet, dass in der Schule seines Kindes rund 100 Schüler und die Hälfte des Kollegiums infiziert war. Infolgedessen war die Schulversorgung dort nicht mehr gewährleistet und er hatte sich an das brandenburgische Bildungsministerium gewandt. Mit der Frage, ja, wie soll es denn jetzt eigentlich da weitergehen? Und damit war er offenbar nicht der Einzige, wie Bildungsministerin Ernst heute Morgen bestätigt hat.
Das ist der Wunsch vieler Eltern, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Und wir sind dabei noch zu prüfen, ob wir die Abschlussjahrgänge ausnehmen, weil natürlich die Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr zum Beispiel das Abitur erreichen, das auch gut machen sollen.
Kritik kommt schon vom Pädagogenverband in Brandenburg. Vorsitzender Hartmut Steker sagte, dass die Lehrer jetzt wieder einmal die Versäumnisse der Politik ausbaden müssten. Denn ohne Präsenzpflicht müssten die Lehrer jede Stunde zweimal halten. Ja, was da jetzt genau alles für die Schülerinnen und Schüler herauskommt und was das bedeutet, das klärt sich heute wahrscheinlich noch. Heute Nachmittag um 16 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Frau Ernst angesetzt. Wir werden das hier bei Campus und Karriere natürlich für Sie beobachten. In Brandenburg wird also die Präsenzpflicht ausgesetzt, weil es so viele Infektionen an den Schulen gibt. Und auch in anderen Ländern müssen Lehrerinnen und Lehrer mit steigenden Quarantänefällen an den Schulen umgehen und sich etwas überlegen, wie Unterricht trotzdem weitergehen kann. In Sachsen sind zum Beispiel aktuell 11% der Schulen geschlossen und auch da gibt es aktuell keine Präsenzpflicht mehr. In Bayern sind die Schulen zwar gerade noch offen, trotz scharfer Corona-Maßnahmen, aber auch da steigen weiter die Infektionszahlen an den Schulen. Wie Schulen mit diesen steigenden Quarantänefällen, die damit einhergehen, umgehen, das hat Anna Küch für uns zusammengetragen.
An der Maria-Probst-Realschule in München ist die Lage noch entspannt. Denn dort gibt es ein digitales Klassenbuch. Eltern und Schüler können mit einer App jederzeit sehen, welcher Stoff behandelt wird und was für Aufgaben anstehen. Als vor kurzem eine ganze Klasse in Quarantäne war, konnte der Unterricht problemlos zu Hause weiter stattfinden. Am besten ist die Messenger-Funktion der App, sagt der 15-jährige Yannick, der in die 10. Klasse geht.
Ich finde es echt gut, weil man kann Lehrer direkt anschreiben, man kann Fragen von zu Hause stellen.
Auch Mitschülerin Lea findet das Konzept klasse.
Die Lehrer können einem den Stoff vorstellen, alles erklären, dann gibt er uns Aufgaben auf. Und wenn wir Fragen hatten, konnten wir uns über das Programm an ihn wenden. Und das war eigentlich richtig cool.
Der stellvertretende Schuldirektor Markus Schuster hat die App an der Maria-Probst-Realschule eingeführt. Sie ist Teil der Verwaltungssoftware WebUntis, die die Stadt München den Schulen zur freiwilligen Nutzung bereitgestellt hat. Hybrider Unterricht, also dass ein Teil der Jugendlichen in der Schule lernt, der andere Teil von zu Hause, ist so weitgehend möglich. Wird in solchen Fällen der Unterricht auch direkt per Video vom Klassenzimmer ins Wohnzimmer gestreamt? Noch nicht, sagt Markus Schuster, das sei auch nicht angedacht.
Also eine Live-Übertragung vom Unterricht über 90 Minuten, glaube ich, ist nicht optimal. Viel besser ist es, wenn das Ganze eingeteilt ist in Phasen, wo zum Beispiel die Gruppe fokussiert wird auf ein gewisses Thema und dann erklärt wird, wie sie die nächsten Aufgaben bewältigen können.
Auch an den meisten anderen Schulen wird der Unterricht nicht einfach gefilmt und nach Hause übertragen. Ein Grund: Es fehlt immer noch an digitalen Geräten und viele Schulen haben auch kein leistungsfähiges WLAN, um Mathe, Deutsch und Englisch störungsfrei zu streamen. Und selbst wenn das Internet stabil ist, ist diese Art von Unterricht eine enorme Herausforderung, sagt Karin Ackermann. Sie leitet die Grundschule an der Herterichstraße in München. Eine ihrer Lehrkräfte hat das Livestreaming vor kurzem ausprobiert, als mal 5 Kinder gleichzeitig in Quarantäne waren.
Es ist nahezu unmöglich, sich gleichwertig sowohl auf die Gruppe A im Präsenzunterricht als auch auf die Gruppe B zu Hause zu konzentrieren. Und das führt dann bei der Gruppe B im Homeschooling zu deutlichen Ablenkungserscheinungen. Und zwar schon nach kurzer Zeit. Ich meine, das sind ja Grundschüler, die sind zwischen 6 und 10 Jahre alt. Die können sich nicht einen Vormittag lang am PC konzentrieren.
Hinzu kommen strikte Datenschutzbestimmungen. Die Kamera darf nur auf die Lehrkraft und die Tafel gerichtet werden. Das heißt, für die Schülerinnen und Schüler den ganzen Vormittag Frontalunterricht. Eine einheitliche Linie gibt es derzeit in Bayern nicht. Viele Grundschulen setzen weiterhin auf den bislang üblichen Weg. Wenn ein Kind fehlt, bekommt es von der Schule die guten alten Arbeitsblätter, damit es zu Hause den Stoff nachholen kann. Und das ist auch nicht verkehrt, sagt die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann.
Und vielleicht fahren wir trotzdem, auch wenn man uns womöglich noch mal mehr auslacht, mit dem Fahrrad am Land dem Kind das Blatt am Nachmittag nach Hause. Ist das oldschool? Nein, das ist Beziehung. Das Kind freut sich. Wir malen auch ein Bild dazu, wir schreiben was Nettes dazu. Bildung und Unterricht ist nicht nur dann toll, wenn er hybrid ist, high-end digital ist. Nein, er ist dann am besten, wenn er von Beziehung getragen wird.
Und die funktioniert, zumindest bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern, immer noch am besten, wenn sie ihrer Lehrkraft direkt in die Augen sehen. Und sei es auch nur einmal am Tag für ein paar Minuten.
Fachkräftemangel, den gibt es ja schon länger in Deutschland und heute gab es dazu aktuelle Zahlen vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Demnach fehlen knapp 280.000 Fachkräfte im MINT-Bereich, also in der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und Experten gehen davon aus, dass diese Lücke noch größer wird, denn es gibt nicht nur die klassischen MINT-Berufe wie Ingenieur oder Informatiker, bei denen diese Fächer ja gebraucht werden. MINT wird auch in vielen anderen Bereichen immer wichtiger und das heißt dann MINT Plus. In NRW gibt es vom Wissenschaftsministerium seit einigen Jahren das Projekt Zukunft durch Innovation. Das soll die MINT-Bildung an den Schulen verstärken. Und ich habe vor der Sendung mit Magdalena Hein gesprochen. Sie ist Projektleiterin des ZDI und ich habe sie gefragt, welche Projekte es gibt, um MINT-Plus-Berufe an den Schulen bekannter zu machen.
Also wir haben ein Unmengen an Kursen in dieser ZDI-Szene, aber vielleicht ein ganz plakatives Beispiel. Es gibt einen Kurs, der im Kontext Star Wars stattfindet. Und da können die jungen Menschen technische Accessoires sozusagen gestalten. Sie basteln Kostüme, also arbeiten einfach mit Stoffen, aber können dann weiter das nochmal kreativ ausgestalten und sozusagen gucken, welche Funktionen diesem Stoff noch ergänzt werden können. So in dem Beispiel. Heißt also, wir haben einen Kontext geschaffen, was eigentlich die jungen Menschen interessiert, Computerspiele, Filme und sagen, jetzt habt ihr den Raum hier in einem Lernort, da für euch etwas zu basteln, eure MINT-Erfahrungen zu machen. Wie zum Beispiel ein Laserschwert bauen, in dem man dann Licht- und Soundeffekte einbauen kann.
Es gibt ja auch viele ZDI-Schülerlabore, die MINT-Berufe an den Schulen attraktiver machen sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie muss man sich das da vor Ort vorstellen?
Also man hat ein Thema in einem Kurs und trifft sich dazu. Und dann ist es nicht nur, dass man zum Beispiel sagt, wir treffen uns heute zum Programmieren, sondern man stellt das in einen Kontext, in die Lebenswelt der jungen Menschen und sagt, wir lösen ein Problem, und dann übersetzt man wiederum, was man inhaltlich gemacht hat, und beschreibt, in welchen Berufen man diese Fähigkeiten braucht, wo man das wiederfindet, wie diese einzelnen Berufe auch gestaltet sind. Heißt also, wir übersetzen nochmal mehr das, was sie tun, auch in Berufs- und Studienorientierung.
Wie weit ist das verbreitet im Moment in NRW, und wie sind auch die Reaktionen vielleicht auf diese Projekte?
Allein in NRW haben wir über 70 Schülerlabore in den letzten 15 Jahren aufgebaut, die auch ganz, ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Zusätzlich ist es aber so, dass wir auch über 47 Netzwerke in NRW haben. Das heißt, also überall in NRW gibt es MINT-Standorte, und da werden überall Kurse gemacht. Die Kurse können also auch mal an einer Hochschule sein. Es muss gar nicht direkt in einem Lernort sein, kann in Unternehmen durchgeführt werden oder auch mit Schulklassen auch in der Schule. Heißt, wir sind da ganz, ganz flexibel, schaffen aber einfach diesen Raum, um sich zu testen, oder schicken sogar mobile Angebote rum. Ein Bus, der Material bringt, oder Koffer, die verliehen werden. Also bringen wir sozusagen die MINT-Angebote zu den Schülern und die Schüler zu den MINT-Angeboten.
Das heißt, wenn man als Lehrer oder Lehrerin daran interessiert ist, dass die Schüler oder Schülerinnen ja mehr MINT-Erfahrung sammeln, kann man sich einfach bei ihnen informieren und bei ihnen melden, und dann gibt es da einen Weg.
Ganz genau. Wir finden auch für alle unterschiedlichen Ideen, und seien sie noch so verrückt und vielleicht mutig, immer wieder Akteure, die sich auch auf den Weg machen und dann gemeinsam überlegen, wie sie das ausgestalten können und kreative, unterschiedliche Ansätze sozusagen gestalten können.
Ja, ein großes Problem ist ja auch nach wie vor, dass es viel zu wenige Frauen in diesen Fächern gibt. Wie schafft man es denn, das Interesse bei Mädchen schon in der Schule zu fördern?
Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben, und wenn wir die Lösung hätten, dann müssten wir diese MINT-Bildung nicht weiter vorantreiben. Und wir probieren das auf unterschiedliche Art und Weise, indem wir vor allem, und da muss man vielleicht sagen, auch nicht nur für Mädchen, aber für die gesamte junge Zielgruppe sagen, wir müssen einen Kontext schaffen und einen Grund, warum man sich diesen Themen widmet, sozusagen geben. Und wir merken sehr deutlich, dass vor allem oder häufig Mädchen genau dann, wenn sie wissen, wofür sie das machen, in welchem Kontext das steht, dass sie dann sagen, wir widmen uns diesem Thema. Und wenn MINT drin ist, dann ist das halt mit drin. Aber es geht um diesen Kontext und um den Grund, warum ich etwas mache. Und wir merken es vielleicht auch aktuell an der Fridays for Future-Bewegung, da ist ein Großteil der jungen Menschen, die sind weiblich, die sagen, wir müssen etwas im Klimawandel machen. Das ist ein Thema, was uns bewegt, in dem wir etwas bewegen wollen. Und wenn wir es schaffen, sozusagen zu übersetzen und einen Grund zu nennen, dann sind wir davon überzeugt, dass Mädchen noch viel, viel stärker sich dann auch schlussendlich für MINT begeistern.
Wie hat denn die Corona-Zeit eigentlich jetzt ihre Bemühungen zurückgeworfen?
Corona merken wir deutlich, aber vor allem an dem Punkt, dass wir nicht in den Lernorten arbeiten konnten. Also dass sozusagen das Ausprobieren eher in den digitalen Raum verschoben wurde. Aber da muss man auch wieder ein ganz, ganz großes Lob an diese MINT-Community richten, die sehr, sehr kreativ ist, die sehr schnell überlegt hat, wie schaffen wir es, MINT-Angebote in den digitalen Raum zu übersetzen. Und auf einmal gab es digitale Escape Rooms oder es gab Programmierangebote oder man hat Pakete nach Hause geschickt, in denen Materialien sozusagen dann zu Hause waren, und dann hat man sich am PC getroffen und so gearbeitet. Das heißt, eigentlich hat uns auch diese Corona-Lage, nenne ich sie jetzt mal, auch dazu gebracht, die Angebote noch auf eine andere Ebene und in einen anderen Raum zu bringen. Und ich würde es gar nicht nur als negativ beschreiben, sondern so können wir noch mal viel mehr junge Menschen ganz, ganz breit verbreitet auch erreichen.
Über MINT-Fächer und wie man möglichst viele Kinder für einen solchen Bereich begeistert, darüber habe ich mit Magdalena Hein gesprochen vom Projekt Zukunft durch Innovation des NRW-Wissenschaftsministeriums. Vielen Dank, Frau Hein.
Sehr, sehr gerne.
Wir bleiben bei den MINT-Fächern, genauer beim Matheunterricht in der Schule, der vielen ja große Probleme bereitet. Was viele Schüler immer wieder als Grund angeben, warum sie in Mathe Schwierigkeiten haben, das sind die Mathebücher. Zu wenig Erklärungen und zu alte Beispiele gäbe es da. Zwei Studierende aus Gelsenkirchen haben deshalb ein eigenes Mathebuch geschrieben mit einem ganz anderen Ansatz. Sie wollen Mathe nämlich direkt in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler erklären. Knapp 2 Jahre haben sie an diesem Buch für die 7. und 8. Klasse gearbeitet und in einigen Gymnasien in NRW ist das schon im Praxischeck, unter anderem im Helmholtz-Gymnasium in Bonn. Stefan Kern berichtet.
Ich wünsche euch einen guten Morgen.
Torben Mehring ist Mathelehrer am Helmholtz-Gymnasium Bonn und begrüßt seine Schüler und Schülerinnen der 8. Klasse. Sie schlagen ihr Mathebuch auf. Einige tun sich jedoch schwer mit den dort abgebildeten Zahlen und linearen Funktionen. Gerade in der Corona-Zeit ist der Stoff nicht bei allen hängen geblieben. Für die ist das etwas andere Mathebuch von Julia Wafzinitz und Ann-Kathrin Sutterlei sehr hilfreich.
Aber auch ich hatte im Lockdown manchmal Schwierigkeiten, bei den Videokonferenzen mitzukommen. Und da hilft das Buch auch. Jetzt als Beispiel die Winkelsätze. Das kann man halt auch besser verstehen, wenn man halt mehr Beispiele hat. Und das ging halt auch besser mit so einem Ergänzungsbuch.
Auch die Verfasserin Julia Wafzinitz sieht ihr Mathebuch hauptsächlich als Ergänzungsbuch zum Schulunterricht. Schlägt man ihr Mathebuch auf, fällt einem der Unterschied zu herkömmlichen Mathebüchern direkt ins Auge. Die Schüler werden mit Du angesprochen.
Der Unterschied ist, wir haben es erstmal für den Schüler geschrieben und nicht für Erwachsene, die jetzt kein Mathe verstehen. Es ist leicht formuliert. Es sind die wichtigsten Fehler auch drin, die Schüler machen. Also es wird dann gesagt, ja, hier, hier und hier kommen häufig Fehler vor. Und wir haben halt auch Lösungen auf unserer Webseite. Die sind handschriftlich von mir selbst geschrieben, damit ein Kind erstmal sieht, wie schreibe ich überhaupt einen Rechenweg auf.
Die Idee, ein Mathebuch zu schreiben, kam Julia Wafzinitz während ihres Studiums in Wirtschaftsmathematik. Mit ihren 25 Jahren kann sie sich noch selber gut an die Schulzeit erinnern. Außerdem hat sie viel Kontakt zu Jugendlichen und kann gut nachvollziehen, warum sie oft Probleme mit Mathe haben.
Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich oft Nachhilfeunterricht gegeben habe und halt die ganzen Übungsbücher halt durch die Schüler halt auch gesehen habe und mich immer ein bisschen darüber geärgert habe, dass teilweise auch ein bisschen fehlerhaft oder nicht gut erklärt und die Kinder verstehen es trotzdem nicht und das war dann so ein bisschen der Anreiz.
Allerdings brauchten die beiden Studentinnen erstmal ein Startkapital. Rund 3.000 Euro haben sie zusammengelegt. Um an das Geld zu kommen, gründeten sie das Nachhilfeunternehmen mit dem Namen Save a Nerd. Etwa 50 Schülern und Schülerinnen geben sie in Gelsenkirchen und online sogar in ganz Deutschland Nachhilfe. So konnten sie die Buchgestaltung und den Druck finanzieren. Gewinn machen sie mit dem Buch noch nicht. Die Bestellungen nehmen aber zu. Das Buch scheint bei jungen Menschen gut anzukommen. So auch bei Nele. Sie besucht die 9. Klasse des Helmholtz-Gymnasiums. An den Beispielen merke man, dass sie sich junge Menschen ausgedacht haben. Das sei bei den Mathebüchern im Schulunterricht nicht so.
So, die meisten sind halt immer sehr alt gemacht und halt auch mit alten Beispielen, wo du dich dann fragst, was ist das überhaupt? Was da in dem Beispiel genannt wird, kennt man manchmal gar nicht. Und das sind halt Beispiele, wo man halt damit arbeitet, dass das neuere Sachen sind, die dann halt auch, weil das sind ja jetzt, die Studentinnen waren jetzt auch noch recht jung und damit haben die halt so eine quasi Verbindung zu uns.
Auch Mathelehrer Torben Mehring sieht die Vorteile bei dem Buch, besonders für die, die Stoff nachholen müssen. In seinem Unterricht hält er aber weiterhin an den gängigen Mathebüchern fest.
Ein Buch, das zum Unterricht passt, nimmt aus meiner Sicht nicht alles vorweg. Denn das Tolle an der Mathematik aus meiner Sicht ist, dass es Aufgaben gibt, an denen man ein bisschen knobeln muss, wo man von vornherein gar nicht weiß, was ist denn die Lösung, wie funktioniert die Lösung, sodass man zunächst selber mal überlegen muss, wie komme ich denn dahin?
Rund 700 Exemplare haben sie schon an Schulen und Eltern in NRW verteilt. Bisher stellen sie ihr Buch den Lehrern noch kostenfrei zur Verfügung. Sie hoffen allerdings, dass Lehrerinnen oder Eltern das Mathebuch weiterempfehlen und dann mehr Menschen das Buch kaufen. Und auch Schülerinnen der höheren Klassen dürfen sich bald auf ein Mathebuch für Nerds freuen. Zurzeit arbeitet Julia an einem zweiten Mathebuch für die 9. und 10. Klasse. Auch hier mit dem Ziel vor Augen, Jugendlichen Mathe verständlich beizubringen.
Wir wollen auch Spaß an Mathematik vermitteln, weil eigentlich die ganze Welt aus Mathematik besteht. Und wenn man da so ein bisschen den Durchblick hat, kann das viel Freude bereiten.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Und wir kommen nochmal zum Anfang der Sendung zurück zum Thema Schulen und Corona. In NRW hat Gesundheitsminister Laumann gerade bekannt gegeben, dass da an den Schulen vorerst alles beim Alten bleibt. Also die Präsenzpflicht bleibt bestehen und die Maskenpflicht im Unterricht bleibt ausgesetzt. Angesprochen auf die Verschärfung in Brandenburg begründete Laumann das Festhalten an den Maßnahmen in NRW mit der höheren Impfquote. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.